Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die humanitäre Lage auf Lesbos ist nach wie vor katastrophal. Die Menschen schlafen auf den Straßen, sie haben nichts zu essen, zu wenig zu trinken und die hygienischen Verhältnisse, nun ja, sie sind ebenfalls katastrophal. Die Europäische Union und die Staaten hierzulande und die griechische Regierung sorgen sich zwar, aber sie entscheiden eben nicht im Sinne der Humanität. Für sie kommt es eher darauf an, keine falschen politischen Signale zu senden. Und die Flüchtlinge, sie bleiben im Moment dort, wo sie sind. Die Lage wird allerdings immer schwieriger und zu Beginn dieser Sendung werden wir da hinschauen. Dann fragen wir uns, wie läuft die Debatte hierzulande? Nimmt Deutschland Flüchtling auf? Dann haben wir unter anderem in dieser Sendung noch die Eurogruppe tagt. Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister, will mehr für den Klimaschutz tun und am Ende gedenken in Amerika Trump und Biden, gedenken der Opfer von 9/11. Wir beginnen aber in Moria, in Lesbos. Unser Kollege Thomas Bormann ist dort. Ich begrüße ihn. Zunächst einmal, wie viele Menschen sind am Ende obdachlos geworden?
Es sind nach wie vor so etwa 12.000 Menschen, die obdachlos sind. Bislang ist es immer noch so, 400 junge Flüchtlinge wurden ausgeflogen nach Thessaloniki. Das sind auch die, um die es jetzt geht, die nach Frankreich und Deutschland gebracht werden sollen. Es gibt wohl einige Flüchtlinge, die haben hier irgendwelche Verwandten, die schon vor Jahren nach Lesbos gekommen sind und hier eine Wohnung haben. Ganz wenige, die haben so Unterschlupf gefunden. Aber die große Masse, 12.000, die sind noch obdachlos.
Schildern Sie die Lebenssituation der Menschen dort. Ich habe schon gesagt, die Menschen schlafen am Ende auf der Straße, weitgehend, oder?
Ja, auf der Straße, auf der Zufahrtsstraße zum Lager Moria, das abgebrannt ist. Links und rechts davon sind Wiesen, da sind Olivenhaine und da haben einige ihre Matratzen ausgebreitet, soweit sie noch hatten, oder sie schlafen auf Decken oder auf dem Rasen sogar. Und das große Problem ist hier, Lebensmittel und Wasser zu verteilen. Es wird zwar von den griechischen Behörden und auch von Hilfsorganisationen Wasser verteilt, auch Lebensmittel, aber das ist schlecht organisiert, sodass es nicht bei allen Flüchtlingen ankommt. Und es gab auch heute wieder entsetzliche Szenen, verstörende Szenen. Da waren so viele Menschen, die sich um Wasserflaschen gestritten hatten, die verteilt wurden, dass die Polizei Tränengas einsetzte. Also die Verzweiflung, die Erschöpfung der Flüchtlinge, die ist sehr groß.
Und dann haben wir hier Bilder gesehen und Berichte gelesen, dass die Bevölkerung selbst vor Ort verhindern will, dass weiter geholfen wird, weil man sagt, die Insel ist völlig überfrachtet. Was passiert da?
Es gibt tatsächlich einige Straßensperren und viele Bürgerwehren, die sagen, wir wollen das Lager nicht mehr auf unserer Insel haben. Dieses Flüchtlingslager hat sogar den Ruf unserer Insel zerstört. Wir sind jetzt hier weltweit berüchtigt als Elendsinsel. Dabei sind wir doch eigentlich eine Urlaubsinsel in der Ägäis und jetzt bleiben die Touristen weg. Also die Leute wollen das Lager hier raus haben. Dazu kommt die ganz große Corona-Angst, denn 35 der Flüchtlinge sind Anfang dieser Woche positiv auf Corona getestet worden und die sind bei diesem Brand des Lagers untergetaucht und seither hat die Polizei sie nicht mehr gefunden. Möglicherweise haben die schon andere angesteckt. Und die Bevölkerung hier auf der Insel hat Angst, dass mit den Flüchtlingen sich jetzt auch Corona ausbreiten könnte. Deshalb also diese Straßensperren.
Auf der anderen Seite demonstrieren wieder Flüchtlinge. Auch solche Berichte habe ich gesehen, die sagen, wir wollen hier weg von der Insel, wir wollen woanders hin. Was passiert da?
Ja, da sind Flüchtlinge praktisch auf ihrem abgesperrten Gelände, wo sie jetzt quasi festgehalten werden, hin und her gelaufen. Aber ein paar Kameras waren da, deshalb hatten sie die Öffentlichkeit. Sie wollen weg. Aber die Regierung will was anderes. Die ist jetzt tatsächlich dabei, so eine Art Moria 2 zu bauen. Ein neues Zeltlager, etwa 2 Kilometer entfernt von Moria. Die Straßensperren werden umgangen, indem das ganze Material, die Zeltplanen, werden per Hubschrauber vom Flughafen auf
Lesbos. Also die Straßensperren der Menschen vor Ort, der Bürger.
Die Straßensperren der Menschen vor Ort, genau. Die werden quasi mit einer Hubschrauberluftbrücke überflogen und so schaffen es die Behörden jetzt tatsächlich ein Großzelt nach dem anderen hinzusetzen. Das heißt also, für manche Flüchtlinge besteht die Hoffnung, noch heute Nacht endlich nicht mehr im Freien schlafen zu müssen, sondern in einem dieser neuen Zelte. Die Bevölkerung hier sieht das mit Argwohn, die will kein neues Lager. Es gibt auch keine offizielle Erklärung, was da passiert. Es gibt nur Beobachtungen von Journalisten, dass da ein Zelt nach dem anderen aufgebaut wird. Gerüchte gehen davon, sagen sogar, das wird eine kleine Zeltstadt, wo alle 12.000 reinpassen. Das ist bisher nur ein Gerücht, aber möglicherweise ist das der Plan der Regierung, hier so eine Art Moria II aufzubauen.
Das war der Bericht aktuell des Kollegen Thomas Bormann, der selbst auf Lesbos ist, in Moria. Danke für diese Informationen. Wir kommen zur deutschen Debatte. Und da steht die Frage im Raum, jenseits der Kinder, die man aufnehmen will, wie viele will man aufnehmen? Wer sagt am Ende zu und reicht das? Es gibt den einen oder anderen, zum Beispiel unter den Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen, die sagen, wir können in Deutschland deutlich mehr. Die Debatte hier hat Gudula Geuter.
Am Vormittag war es ein augenscheinlich zufriedener Horst Seehofer, der ganz offenbar Erfolge verkünden wollte. Nicht nur mit Griechenland, auch mit anderen europäischen Staaten sei man in intensiven Gesprächen, um Hilfe zu schaffen. Nothilfe, darunter 1400 Feldbetten und Zelte für bis zu 1000 Personen, sei schon auf dem Weg. Die Umsiedelung der unbegleiteten Minderjährigen von der Insel Lesbos in aufnahmewillige Staaten solle ein erster Schritt sein, so der CSU-Politiker.
Das sind nach unseren Informationen 400 Personen. Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns 10 europäische Mitgliedsländer an der Umsiedlung beteiligen.
Dem Schritt sollten weitere folgen. Ihm geht es dabei um andere Zentren in Griechenland, aber auch auf Malta, in Italien, Spanien, Portugal. Vordringlich gelte es, eine rasche Lösung für Familien zu finden. Gespräche will der Minister offenbar in der kommenden Woche beginnen.
Ich möchte bei den Familien mit den Kindern eine rasche Lösung im europäischen Kontext. Und europäischer Kontext heißt nicht, dass wir abwarten, bis zum Beispiel die Visegrad-Staaten da mitmachen.
Noch ist völlig unklar, um wie viele Menschen es geht und um welche Zeitperspektive. In jedem Fall hätten die Vorgänge in Moria eines gezeigt, beklagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Skinas, in einer Videozuschaltung zur Pressekonferenz.
The clock has run out on how long Europe can live without a migration policy.
Die Zeit, in der Europa ohne gemeinsame Migrationspolitik leben könne, sei vorbei. Er kündigte an, dass die Kommission am 30. September den lange erwarteten Entwurf dafür vorlegen werde. Mit Plänen für Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern, mit einer, wie er es nannte, robusten Grenzsicherung und mit, wieder nach Skinas Worten, echter Solidarität zwischen den europäischen Staaten. Sollte Seehofer geglaubt haben, mit solchen Ansagen die deutsche Kritik zu besänftigen, hätte er sich schon eine gute Stunde später getäuscht gesehen. Denn in der Aussprache im Bundestag blies ihm trotz des Beifalls aus den eigenen Reihen der Wind der Kritik ins Gesicht, auch als er feststellte:
Dieses schreckliche Feuer sollte für uns alle eine Mahnung sein, und zwar europaweit, dass sich die Dinge wirklich substanziell verändern müssen.
Auch die 150, die Sie jetzt aufnehmen wollen, ändern daran ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ihr Agieren ist nicht christlich, Ihr Agieren ist unmenschlich.
Warf ihm der Co-Vorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, vor. Scharfe Kritik kam auch von den Grünen daran, dass ein neues Lager auf Lesbos entstehen soll, dass Deutschland nicht weiter mit der Aufnahme von unmittelbar Betroffenen vorangeht. Ganz andere Kritik kam von Seiten der AfD an alle Aufnahmewilligen, vor allem an die Linkspartei. Sie wolle die, Zitat, Feuerteufel von Moria auch in ihrer Nachbarschaft, so Gottfried Curio. Michael Kuffer, CSU, meinte es anders, als er mahnte.
Dass wir die Reaktion auch so auslegen müssen, dass die Gefahr einer Wiederholung von Brandstiftungen kleiner und nicht größer wird. Wir müssen mittlerweile sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt.
Hier allerdings zeigt sich, einige Parteien sind in der Frage zerrissen, am meisten die Unionsparteien. Es war die CDU-Frau Elisabeth Motschmann, Unterzeichnerin eines Appells zur Aufnahme von 5000 Menschen, die betonte, solche Sorgen seien nur Vermutungen.
Ich trete an mit 12.000 obdachlosen Flüchtlingen, die auf der Straße liegen, das ist ein Fakt.
Bundesländer und Kommunen haben ihre Aufnahmebereitschaft bekundet. Heute bekräftigten das die Bürgermeister von 10 großen Städten in einem gemeinsamen Schreiben. Es ist die Zeit der offenen Briefe. Auch viele deutsche Hilfsorganisationen setzen sich heute für die Evakuierung von Moria ein und für einen grundsätzlichen Wandel in der Flüchtlingspolitik.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Wir kommen jetzt zum Fall des Kreml-Kritikers Axel Nawalny. Da gibt es zwei Diskussionsstränge. Einmal, was passiert zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Russland? Die Russen würden gerne Ermittlungsergebnisse hierzulande sehen, auch Herr Nawalny selbst befragen. Die Bundesregierung ist da allerdings zurückhaltender. Ansonsten gibt es eine heftige Debatte, eine politische, jetzt gerade auch in diesen Minuten im Bundestag. Da geht es um die Frage, wie soll Deutschland reagieren? Unser Beobachter ist der Kollege Klaus Remme. Klaus, wie weit ist die Debatte im Moment?
Herr Zuheide, die Debatte ist zu Ende, vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Es war der letzte Tagesordnungspunkt hier vor dem Wochenende für die Abgeordneten. Auf Verlangen der Grünen wurde diese Aktuelle Stunde angesetzt und sie waren es auch, die Debatte eröffneten. Für die Grünen sprach Agnieszka Brugger und sie kam sehr schnell auf dieses mögliche Sanktionsinstrument Nord Stream 2 zu sprechen.
Trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der Verbrechen in Syrien, trotz des Angriffes mit chemischen Kampfstoffen in Salisbury, trotz der Hackerattacken in Deutschland, auch auf dieses Hohe Haus hier, und trotz des Auftragsmordes im Tiergarten vor seinen Türen, hat die Bundesregierung dieses Projekt immer weiter vorangetrieben und dabei völlig verkannt, dass sie damit in den Kreml die Botschaft sendet: Egal was ihr tut, wirtschaftliche Gewinne gehen für uns über Klimaschutz, über Sicherheitspolitik und über Menschenrechte.
Ja, das war der Hauptangriff der Grünen in der Debatte. Die Union zeigte sich vorsichtig. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hart, sagte, wir wollen erst aufklären, bevor wir über Sanktionen reden. Aber Roderich Kiesewetter, der Außenpolitiker der Union, er sprach dann ganz schnell den grundsätzlichen Charakter der deutsch-russischen Beziehungen an.
Wir müssen uns wirklich von dieser romantischen Vorstellung einer Russlandpolitik mit Wandel durch Handel und vielem anderen verabschieden. Das deutsch-russische Forum und die Potsdamer Begegnungen müssen einen anderen Tenor finden, um Folgendes herauszuarbeiten. Was ist denn der eigentliche Skandal an dem, was passiert ist? Der Skandal ist, dass wir von russischer Seite kein Wort des Bedauerns, kein Wort der Aufklärung, kein Wort der Erklärung hören.
Beim Koalitionspartner, Herr Zuheide, der SPD, klang das anders. Kein Wort zu Nord Stream 2, das hat mich gewundert. Johann Saathoff sprach, der ja auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung ist. Er sagte, wir dürfen nicht verkennen, dass Russland so viel größer ist als seine politische Führung.
Die Vergiftung von Herrn Nawalny als einen der bekanntesten Oppositionspolitiker verurteilen wir ausdrücklich. Und dennoch stellen wir darüber hinaus nicht alles in Frage, was uns mit Russland verbindet, sondern wir wollen Brücken bauen und wir wollen Verbindungen schaffen und wir wollen Verbindungen erhalten. Denn ohne Brücken und ohne Verbindungen werden wir keine gemeinsame Zukunft haben können.
Herr Zuheide, ich will noch zwei O-Töne zu Sanktionen anspielen, nämlich die eine befürwortend, die andere stark ablehnend. Für die FDP sprach die Abgeordnete Renate Alt.
Wir fordern deshalb ein Moratorium für den Weiterbau des Pipeline-Projektes, bis der Fall Nawalny geklärt ist. Außerdem fordern wir gezielte personenbezogene Sanktionen gegen Putins Eliten.
Gegenposition AfD, Tino Chrupalla.
Die aktuellen antirussischen Debatten schaden nicht nur Russland, sondern auch uns selbst. Wir können uns in den östlichen Bundesländern keine weiteren wirtschaftlichen Einbrüche leisten. Gerade dort werden erfolgreiche Kooperationen im wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit unseren Nachbarn im Osten gepflegt. Erneute Sanktionen gegen Russland lehnt die AfD entschieden ab.
Und auch die Linksfraktion, Herr Zuheide, sprach in der Debatte und kam auf Doppelstandard zu sprechen. Sie erwähnte den Mord an Khashoggi, den saudischen Regimekritiker. Damals habe man nicht etwa irgendeinen Abbruch von Beziehungen gefordert oder aber Öllieferungen eingeschränkt. Und diesen Doppelstandard, das ist ein Kritikpunkt der Linksfraktion an der Bundesregierung.
Dankeschön. Das war der Kollege Klaus Remme. Er hat uns deutlich geschildert, wie debattiert wird in diesen Minuten im Bundestag. Wir bleiben in der Bundespolitik. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat heute ein Konzept vorgelegt und die Kollegen von dpa, der Deutschen Presseagentur, sie titeln: Ein Jahr vor der Bundestagswahl hisst der Wirtschaftsminister die grüne Fahne. Er will mehr und anders sich für den Klimaschutz einsetzen. Auf der einen Seite ist die Frage, hat das nur mit Wahlkampf zu tun oder ist das mehr? In der politischen Debatte auf jeden Fall hat er heute den Ton gesetzt. Theo Gers.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier ändert den Kurs beim Klimaschutz und damit in der politischen Prioritätenliste. Bisher war das Wirtschaftsministerium nicht der Vorreiter beim Klimaschutz. Dieser dürfe die Wirtschaft nicht überfordern und Unternehmen im globalen Wettbewerb nicht benachteiligen. So klang das bisher. Seit heute klingt das anders.
Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen.
Bei allem Handeln der Regierung wie auch der Wirtschaft soll der Klimaschutz künftig vor oder über allem rangieren. Damit es so kommt, hat Altmaier ein 20-Punkte-Programm erarbeitet.
Der erste Punkt ist, wir wollen eben vor der Bundestagswahl partei- und fraktionsübergreifend eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Sie soll vom Bundestag und vom Bundesrat verbindlich beschlossen werden. Sie steht aber auch Ländern und Kommunen sowie gesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Unternehmen zum Beitritt offen. Denn das wäre ein historischer Kompromiss zwischen Klima, Schutz und Wirtschaft.
Die Charta soll so angelegt sein, dass das Notwendige, also der Klimaschutz, außer Streit gestellt wird, so formuliert es der Wirtschaftsminister. Seine Charta soll sicherstellen, dass Wahlkämpfe oder wechselnde Koalitionen und Regierungen am grundsätzlichen Kurs in Sachen Klimaschutz nichts ändern. Es soll ein marktwirtschaftlicher Kurs sein, der im Wesentlichen darauf fußt, den Ausstoß von CO2 zu verteuern. Dafür will Altmaier im europäischen Emissionshandel die bislang zulässige CO2-Menge reduzieren und in Deutschland den ab kommenden Jahr geltenden CO2-Preis von 25 Euro je Tonne anheben. Details hierzu nannte er heute jedoch noch nicht. Gleichzeitig schwebt ihm aber auch vor, ab 2022 für jedes Jahr bis 2050 ein jährliches Ziel bei der CO2-Minderung festzulegen.
Damit weiß jede Generation, welches Ausmaß an Minderungsverpflichtungen auf sie zukommt. Damit können wir die Lasten verteilen.
Und so vermeiden, dass der größte Teil an CO2 erst am Ende, wenn die Zeit knapp wird, eingespart werden muss. Zu Altmaiers Plänen gehört auch, künftig einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts für Klimaschutz auszugeben. Bund, Länder und Gemeinden sollen schon 2035 klimaneutral sein. Die EEG-Umlage soll gesenkt und auf niedrigem Niveau stabil gehalten werden. Firmen, die umweltfreundlich und damit teurer produzieren, sollen durch Ausgleichsabgaben auf Produkte aus billigerer, umweltschädlicher Produktion geschützt werden. Altmaier räumte heute ein, vieles davon hätte schneller und früher eingeführt werden können, jetzt aber müsse reagiert werden.
Wir gehen seit Jahrzehnten einer ökologischen Katastrophe entgegen. Wir wissen dies seit 3 Jahrzehnten. Wir haben reagiert, aber insgesamt nicht entschieden und nicht ausreichend genug.
Abgestimmt oder angekündigt hatte Altmaier seinen Kurswechsel nicht. Umweltgruppen lobten ihn dennoch, den Worten müssten jetzt aber Taten folgen. Über den neuen Rückenwind freute sich auch Umweltministerin Svenja Schulze. Noch weiter ging Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Altmaier habe jetzt die Chance, als ein Ludwig Erhard der Klimawende in die Geschichtsbücher einzugehen.
Das war Theo Gers mit Einzelheiten zur Wende beim Wirtschaftsminister. Heute haben sich die Wirtschafts- und Finanzminister der europäischen Staaten in Berlin zu einem informellen Treffen zusammengesetzt und da gibt es eine Menge zu besprechen. Die Europäische Union braucht neue Finanzquellen. Wir wissen das alle, denn die Rettungsfonds müssen irgendwann auch zurückgezahlt werden. Wie und woher das Geld nehmen, da kommt es dann ganz schnell zum Thema Digitalsteuer. Die einen wollen es schneller, die Franzosen zum Beispiel, die Deutschen wollen es im Prinzip, aber eben mit anderen und deshalb wollen sie es am Ende vielleicht auch nicht. Das Ganze entwirrt jetzt Peter Kapern.
Deutschland und Frankreich sind auf Kollisionskurs, jedenfalls beim Thema Digitalsteuer. Nicht, dass Bruno Le Maire, der französische Kassenwart, und sein deutscher Amtskollege Olaf Scholz uneins wären in der Zielsetzung. Die digitalen Giganten, die Hauptprofiteure der Corona-Krise, wie Le Maire in Berlin anmerkte, sollen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Da stimmen die beiden noch überein. Aber über den richtigen Weg zu diesem Ziel gibt es keinen Konsens. Olaf Scholz hat im Kreis der EU-Finanzminister dafür gesorgt, dass eine Entscheidung über die Einführung einer europäischen Digitalsteuer aufgeschoben wird. Und zwar, weil er diese Steuer lieber auf globaler Ebene etablieren will, im Rahmen der OECD, zusammen mit einer Vereinbarung über eine Mindestbesteuerung von Unternehmen. Und in Berlin stieß Scholz die anwesenden Journalisten mit der Nase darauf, dass sich die Dinge bei der OECD in seinem Sinne bewegten.
You might have heard that there is a good progress we can see. BBC.
Sie haben es ja möglicherweise gehört, so Scholz, dass man da gute Fortschritte sehen könne. Einer allerdings teilt diese Auffassung überhaupt nicht, und das ist Bruno Le Maire. Bei der Mindestbesteuerung, da sei ein OECD-Konsens durchaus möglich, aber bei der Digitalsteuer bis zum Jahresende nie und nimmer.
On digital taxation, I cannot see any possibility of reaching an agreement by the end of this year.
Und wenn das so sei, dann müsse man die Konsequenzen ziehen. Soll heißen, Le Maire besteht darauf, dass dann, wie im Kreis der Finanzminister vereinbart, Anfang 2021 eine EU-Digitalsteuer eingeführt wird. Ein Projekt, das in Berlin seit jeher mit größter Skepsis verfolgt wird. Mittlerweile hat der deutsch-französische Dissens über die Digitalsteuer eine neue Dimension gewonnen, weil diese Steuer zu jenen Ressourcen gezählt wird, mit denen die Europäische Union den 750 Milliarden Euro Kredit für den Corona-Wiederaufbaufonds zurückzahlen will. EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni und EZB-Chefin Christine Lagarde verschafften der Ministerrunde eine Übersicht über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Der Konjunkturmotor sei nach dem Corona-bedingten Einbruch wieder angesprungen, der neue Schwung schwäche sich aber schon wieder ab. Und deshalb, so Gentiloni, dürften die finanziellen Hilfen für die europäische Wirtschaft nicht zu schnell wieder zurückgefahren werden.
A premature withdrawal of support would put the fragile recovery in jeopardy.
Vorzeitiges Zurückfahren der Unterstützung gefährde die fragile Erholung.
Das war der Bericht von Peter Kapern. Die Corona-Zahlen steigen in Europa. In Frankreich ist man bei 10.000 pro Tag, Sie haben es richtig gehört, aber auch in anderen Ländern, und da wird entsprechend reagiert. In Frankreich natürlich, aber auch zum Beispiel in Österreich werden die landesweiten Corona-Maßnahmen jetzt wieder verschärft. Was genau in Österreich passiert, weiß Verena Fücker.
So positiv wie noch vor einer Woche klang die österreichische Bundesregierung bei ihrer Pressekonferenz am Freitag nicht mehr. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP.
Ich rechne in den nächsten Wochen nicht damit, dass es zu einer Verbesserung der Situation kommt.
Und Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen sagte mit Blick auf die Neuinfektionen.
Ja, es ist schon so, das steigt etwas an in letzter Zeit. Ja? Und das steigt deutlich an. Und genau das müssen wir wieder verflachen. Das müssen wir wieder kontrollierbarer gestalten.
In Österreich gab es im Vergleich zur Vorwoche rund 3000 neue Corona-Infektionen. Allein am Freitag kamen 580 neue Fälle dazu, gut die Hälfte davon in Wien. Ab Montag sollen deswegen die Corona-Maßnahmen österreichweit verschärft werden. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Sie gilt dann nicht nur in Lebensmittelgeschäften, im öffentlichen Nahverkehr, in Bankfilialen und bei der Post. Auch in Behörden, auf Schulfluren und bis zum Tisch in Restaurants sollen die Masken getragen werden. Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagspartys werden in geschlossenen Räumen auf 50 Personen beschränkt. Draußen dürfen bis zu 100 Leute miteinander feiern. Und Bundeskanzler Kurz weiter.
Die Empfehlung darüber hinaus ist selbstverständlich, sehr vorsichtig zu sein, gerade bei privaten Veranstaltungen, weil das eine der Hauptansteckungsquellen ist.
Besonders betroffen sind weiterhin Wien, Graz und die Region Kufstein. Diese Orte sind bereits in der vergangenen Woche auf der neu eingeführten Corona-Ampel auf Gelb, also auf mittleres Risiko, gestellt worden. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ zeigt sich zufrieden mit den verschärften Corona-Maßnahmen in Österreich.
Wir waren nicht sehr glücklich damit, dass im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern wir in Österreich faktisch sämtliche Spielregeln wieder aufgehoben haben.
Wien sei jedoch im juristischen Dilemma gewesen und hätte solche Vorkehrungen ohne entsprechende Verordnungen des Bundes nicht selbst treffen dürfen. Die Schweiz hat Wien mittlerweile als Risikogebiet eingestuft. Wer von dort einreist, muss in 10-tägige Quarantäne. Auch die 4 Bezirke Innsbruck-Stadt, Schwaz in Tirol sowie Korneuburg und Wiener Neustadt in Niederösterreich sind auf der Corona-Ampel nun gelb eingestuft. Klaus Schneeberger, ÖVP-Bürgermeister in Wiener Neustadt, sagt dazu:
Es gibt Kriterien, nachdem die Ampel eingeteilt wird. Und wenn wir gelb sind, sind wir gelb und werden uns danach richten.
Einzig Linz, das in der vergangenen Woche auf gelb geschaltet war und heftig dagegen protestiert hat, ist nun grün. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ forderte laut österreichischer Presseagentur APA trotzdem, dass die Corona-Ampel abgeschaltet wird, weil bei den Maßnahmen nun eben doch nicht pro Bezirk differenziert wird, sondern die Bundesregierung mit der Gießkanne vorgehe, so Luger.
Soweit der Bericht von Verena Fücker. Wir schauen jetzt in die Vereinigten Staaten. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Nach wie vor wird daran erinnert, 9/11, ein absolut traumatisierendes Ereignis in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und heute ist der Gedenktag und sowohl der Präsident auf der einen Seite als auch sein Herausforderer auf der anderen Seite waren an unterschiedlichen Orten. Über all das wollen wir reden mit dem Kollegen Thilo Kössler, den ich grüße. Und zunächst einmal vielleicht die Frage, der Präsident war eben nicht in New York. Wo war er?
Ja, er war in Shanksville auf dem sogenannten Feld der Ehre in Pennsylvania, genau an der Stelle, wo vor 19 Jahren die Maschine des Flugs 93 aufschlug und 40 Menschen in den Tod gerissen hat. Und er hat dort eine patriotische, ja eine fast nüchterne Rede gehalten. Trump hat daran erinnert, wer in diesem Flugzeug saß, und er hat vor allem an den Mut erinnert, den die Passagiere aufbrachten, als sie mitbekommen hatten, dass die Entführer die Maschine auf das Kapitol in Washington zusteuerten. Und er hat gesagt, das Einzige, was zwischen dem Feind und dem tödlichen Anschlag auf das Herz der amerikanischen Demokratie stand, das waren eben der Mut und die Entschlossenheit von diesen 40 Männern und Frauen, die unglaublichen Passagiere von Flug 93, wie er sagte, die haben die Entführer überwältigt und die Maschine zum Absturz gebracht. Donald Trump hat natürlich die Widerstandskraft der Amerikaner gegen den Terror beschworen, und seine Rede bewegte sich so insgesamt in den Mustern des Gedenkens, wie sie an diesem Tag üblich sind. Und Trump hat sich auch an die Tradition gehalten, die schon George Bush und sein Herausforderer John Kerry damals von den Demokraten getroffen hatten. An diesem Tag herrscht eine Art unerklärter Waffenstillstand im Wahlkampf. Trump und Biden gehen sich zwar aus dem Weg. Biden war am Vormittag in New York, Trump, wie gesagt, in Shanksville. Am Nachmittag wird dort Biden eintreffen. Aber es gibt noch nicht mal Wahlkampfwerbung heute an diesem Tag. Da hält man sich dran.
Und die Corona-Krise hat sich natürlich darüber gelegt. Gerade bei der Veranstaltung in New York hat man das gemerkt, oder?
Das hat man natürlich gerade in New York gemerkt. Alle tragen Masken, alle halten sich an das Abstandsgebot. Die Teilnehmerzahl in New York, in Shanksville, aber auch am Pentagon ist reduziert. Das alles macht die Veranstaltung noch schlimmer. Aber normalerweise werden an diesem Tag in New York ja die Namen aller Opfer verlesen von New Yorkern. Heute kamen die Namen aus der Konservenbüchse. Und es ist zu spüren, welche Konsequenzen die Corona-Krise hat. In New York, in der am 11.09. fast 3.000 Menschen gestorben sind, sind durch Corona schon 23.000 Menschen ums Leben gekommen. Und das macht den Tag dieses Gedenkens an die Opfer von 9/11 auch zu einem Tag des Gedenkens an die Opfer der Corona-Krise. Und es wird natürlich deutlich, unter welchem Druck diese amerikanische Gesellschaft steht. Es gibt multiple Krisen, die Krankheit, die wirtschaftlichen, die sozialen Folgen, die Identitätskrise im Zeichen der Rassismusdebatte und. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eben nicht vereint. Nicht in diesem Wahlkampf. Sie sind zutiefst gespalten.
Aber immerhin hat es dann ein kleines Signal gegeben. Sie haben gesagt, heute kein Wahlkampf. Herr Biden und Herr Pence sind sich dort begegnet und haben sich mindestens mit dem Ellbogen begrüßt. Das ist ein Bild, was ich hier gesehen habe, oder? Mhm.
Ja, also es hat diese Begegnung gegeben und auch diese Szene hat eben gezeigt, an diesem Tag wird der Opfer gedacht und es wird der Wahlkampf eben unterbrochen. Da ist ein Moment Luft holen angesagt.
Auf der anderen Seite, möglicherweise kann man aus den Wortmeldungen etwas ziehen. Welche Konsequenzen ziehen, sieht der eine, und also der Präsident auf der einen Seite und der Herausforderer auf der anderen Seite, ja, aus diesen Krisen, Multilateralismus oder Unilateralismus?
Das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Joe Biden war an diesem 11.09. im Amtrak-Zug von Delaware nach Washington, als er von den Flugzeugen in den Twin Towers hörte. Er wollte sofort ins Kapitol, wollte eine Rede halten, die Einheit des Landes beschwören, kam da aber nicht rein. Donald Trump saß im Trump Tower in New York und bot sich einer lokalen Fernsehanstalt als Moderator an. Er wollte beklagen, dass die Börse geschlossen hatte. Das wären schon mal so die Unterschiede in den Persönlichkeiten. Aber mit der zeitlichen Distanz ist es noch viel deutlicher. Biden war damals schon überzeugt, dass Amerika im Kampf gegen den Terror auf seine Freunde und Alliierte angewiesen ist. Er setzte damals ganz auf die Stärke der amerikanischen Institutionen, auf die Stärke des Kongresses, auf die Stärke der internationalen Zusammenarbeit. Trump kam zu ganz anderen Schlüssen. Zu dem Schluss nämlich, dass die Amerikaner ihr Ding alleine machen müssen. Die Parole America First ist die Konsequenz aus dieser Haltung. Also bei Biden Multilateralismus, bei Donald Trump schon sowas wie ein Anti-Islam-Reflex. Die Fremdenfeindlichkeit hat sicherlich da auch seine Gründe gehabt, aber eben auch der Reflex, Amerika muss sich auf sich selbst konzentrieren. Und für diese beiden Konzepte steht diese Wahl am 3. November, auch deshalb wird sie als Schicksalswahl bezeichnet.
Das waren Einzelheiten und Informationen des Kollegen Thilo Kössler zum heutigen aktuellen Tag, zum Geschehen in New York bei 9/11 und der entsprechenden politischen Debatte daraus. Dankeschön dafür. Und wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich empfehle Ihnen jetzt natürlich die nachfolgenden Sendungen, den Hintergrund. Und was sonst noch folgt, um 23.10 Uhr bringen wir hier vom Aktuellen Sie nochmal auf den neuesten Stand. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage bis demnächst und tschüss.